Hallo zu einer neuen Folge Pferd erklärt. Ich bin Steffi, dein Podcast-Host. Und ehrlicherweise schiebe ich diese Folge seit einigen Tagen vor mir her und ich plane sie schon ganz schön lange. Warum habe ich sie noch nie eingesprochen? Weil ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich erzähle nämlich heute, wo ich eigentlich herkomme, warum ich das Ganze mit dem Pferden überhaupt mache. Vielleicht kennst du schon die Folge zu Komet, meinem Warum-Pferd, aber das ist halt nur ein Teil der Geschichte. Warum habe ich diese Folge bisher noch nicht aufgenommen? Weil man spricht nicht schlecht über andere Menschen. Und ich merke jetzt schon, wie ich es in Relation setzen will. Es ist halt 20 Jahre her, früher war das anders und so. Ah, okay, also, ich erzähle dir mal ein bisschen, wo ich herkomme. Im Sinne von, wie ich den Umgang mit Pferden gelernt habe. Und in meiner Welt war das früher halt so. So rechtfertige ich diverses Verhalten. Und weiß auch, dass es vielen, die jetzt zuhören, auch so geht, vielleicht auch dir. Und ich hoffe immer, dass es jetzt mittlerweile nicht mehr so ist. Nur was ich eben gelernt habe, war in meiner Kindheit und Jugend mit einer gewissen Härte und auch mit Gewalt gegenüber Pferden zu hantieren oder damit umzugehen. Und ja, ich habe viele unfaire Menschen gesehen, die ja, Pferde mit der Schaufel verkloppt haben, bis der Stiel gebrochen ist, die Pferd gehalten und so eine Longe ins Gesicht geschlagen haben, dass leider der Longenhaken im Auge gelandet ist, weswegen der Tierarzt kommen musste, die blutige Mäuler produziert haben, fabriziert haben oder Wunde, Achselhöhlen durch irgendwelche Schlaufis, Ausbinder, Longierhilfen, Pferde, die einfach mit großen Augen in der Ecke standen, in der Box, weil sie da immer hingescheucht wurden mit der Mistgabel, um Boxen zu misten. Also ich habe halt Zeug gesehen. Brüllerei. Pferde wurden viel gerne angebrüllt. Ja, die mussten halt spuren, ne? Die mussten funktionieren. Und so habe ich halt einen Teil auch gelernt. Und ich war eben in verschiedenen Stellen unterwegs, immer mit Freundinnen bei ihren Pferden oder Reitbeteiligung oder im Reitunterricht. Ich war in Reiterferien und eben auch in dem Stall, in dem ich halt sozusagen groß geworden bin und wo ich dann auch Komet später gekauft habe. Und da war ich auch Ferienbetreuerin. Ich war halt nicht besser, ne? Ich habe es halt so gelernt. Ja, und habe dann auch selbst so unterrichtet. Also ich war dann, wie gesagt, Betreuerin in Reiterferien mit 16, 17 und habe da dann auch Reitstunden gegeben oder auch mal so vertretungsweise Reitstunden gegeben. Und auch bei mir mussten die Pferde halt spuren, ne? Weil ich kannte das so, dass dann halt im Schulunterricht die Schulpferde einfach zu funktionieren hatten, egal wie. Weil Reitschüler fordert Schritt, Trab, Galopp, also wird umgesetzt Schritt, Trab, Galopp. Und unter anderem eine Geschichte, da habe ich dann irgendwas, ich weiß nicht mehr, ob es Reiterferien war oder andere, egal, Reitstunden, aber habe ich über irgendwas, was heißt unterrichtet, ich habe es ja nicht gelernt, ich war ein Mädchen, die irgendwie okay auf dem Pferden saß und dann dachte, sie kann anderen irgendwas erzählen. So, okay. Und dann habe ich irgendwann in einem Forum gelesen oder wurde mir das geschickt? Kann sein, egal. Ach, du merkst, ich stotter hier ein bisschen rum, ne? Weil es ist halt meine Geschichte, es ist meine Story. Und dann habe ich in einem Forum gelesen, wie eine Reitschülerin sich über mich auslässt. Und wenn ich noch einmal sagen würde, also ähnlicher O-Ton, wenn Steffi noch einmal sagt, ich soll ihm eine draufhauen, dann haue ich ihr eine drauf. Und sie hat recht. Ich habe unterrichtet, wenn dieses Pferd jetzt da nicht trappt und galoppiert, dann muss sie halt doller die Hacken in den Bauch rammen und halt mit der Gerte mehr draufhauen. Nur hat diese Schülerin mit ihren damals, weiß ich nicht, die war jünger, glaube ich, 13, 14 Jahren, das schon besser gecheckt als ich, weil bei mir war halt noch, das Pferd muss funktionieren. Ich habe aber auch so Tipps bekommen, wie hauen mit der Gerte zwischen die Ohren, wenn er den Kopf hochreißt. Das habe ich nie gemacht, aber das sind so Tipps, mit denen ich aufgewachsen bin, wie die Pferde halt funktionieren mussten. Und ja, wie kriege ich jetzt die Kurve? Also, was ich eben gelernt habe, ist, das Pferd hat zu funktionieren. Und ich habe auch gelernt, es scheint sehr viele schwierige Pferde zu geben, die Härte und Gewalt brauchen. Dann gab es dann auch mal in einer der Reithallen, wo ich dann da unterwegs war, eine, die kam von außerhalb. Und das fand ich dann total faszinierend. Das war für mich eine neue Welt. Die hat dann Dominanzführen gemacht mit ihrem Pferd. Also eigentlich führen, dass das Pferd stehen bleibt, mit ihr rückwärts läuft, mit ihr überall mit hinläuft und halt so einfach führbar ist. Eigentlich könnte man es, würde ich es heute sagen, das Pferd lässt sich einfach führen. Naja, aber es wurde damals Dominanzführen genannt. Und das fand ich ja so beeindruckend, dass das Pferd da so gut mit reagiert. Und mit Arme hochreißen läuft das Pferd rückwärts. Und aber das war für mich eine neue Welt. Okay, Dominanzführen, the next big shit. Wie ging es weiter? Ich habe mein eigenes Pferd verritten. Da hat Komet mir schon gehört. Über das Anreiten habe ich ja schon gesprochen. Aber ich habe ihn halt komplett selbst verritten, weil ich es konnte halt nicht. Ich habe ihn auf alles, auf jegliche Hilfe desensibilisiert. Und das war egal, ob ich das nett probiert habe oder unfair probiert habe. Es hat halt einfach nichts geholfen. Also auch hier, ich habe dann halt genau das probiert, ne? Diese Härte. Aber es hat halt nichts gebracht. Und mir konnte halt aber nie jemand erklären, wo jetzt eigentlich das wirkliche Thema ist. Wo ist das wirkliche Problem? Warum läuft er denn nicht? Oder warum muss ich denn überhaupt bei einem Pferd, was beim Schmied nicht steht, oder sich losreißen will oder so irgendwelche dummen Sachen machen. Also auch, was ich gelernt habe, das ist wie so eine Acht, ein Seil zu einer Acht geformt sozusagen. Wie erkläre ich das? Also ich hake einen Haken am Halfterring ein, unten, wo das Pferd angebunden ist. Nee, es war gar keine Acht, sondern es ist einfach nur eine Schlaufe. Und dann lege ich eine Schlaufe um Pferdehals. Eng. Dass das Pferd oben steht mit dem Kopf und da eng ist. Und wenn das Pferd rückwärts ziehen will und sich losreißen will, und das habe ich halt das erste Mal bei einem Schmied gesehen, dann kann es, also da in dem Moment, wo es quasi den Hals lang machen will, um rückwärts zu ziehen, das Genick öffnen, um rückwärts rennen zu können, sich aufzuhängen, um sich loszureißen, reißt sich oder zieht sich dieses dünne Seil in dem Pferdehals in den Mähnenkamm und das tut weh. Und deswegen wird dem Pferd so beigebracht, sich nicht mehr loszureißen. Das ist keine Anleitung, ne? Das ist Bullshit. So macht man es bitte nicht. Aber auch sowas habe ich gesehen. Und mir konnte halt keiner erklären, warum das jetzt erforderlich ist und auch nicht, wie man es anders machen könnte. So, da komme ich halt aber her. Und ich war halt verzweifelt, ne? Ich war hilflos, weil ich stand daneben und ich hatte keine andere Wahl oder keine andere Option, als da zuzusehen. Aber ich war halt einfach hilflos und dachte so, okay, aber kann doch nicht sein, dass die Pferde alle so schwierig sind und dass man so da durchgreifen muss. Habe ich da schon verstanden, dass ich ja eigentlich Pferde mag? Und warum sollte ich es tun, wenn ich ein Pferd mag? Also warum sollte ich so eine Härte anwenden? Habe ich wahrscheinlich nicht. Ich wusste nur irgendwie, warum kann mir keiner erklären, dass das Pferd sich jetzt so verhält. So. Ja, genau. Also ich wollte irgendwie nicht nur ein Pferd beherrschen müssen, sondern das Verhalten verstehen. So, was war noch? Ja, fehlende Selbstkontrolle. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil es ist ein bisschen wüst, merkst du schon, ein bisschen zusammenhangslos gestückelt. Aber ich habe mir Notizen gemacht, die ich jetzt einfach durchgehe. Fehlende Selbstkontrolle hatte ich auch noch. Also ich war damals sehr impulsiv, auch war vielleicht pubertätsgeschuldet und halt auch dem, wie ich ja gesehen habe, wie mit Pferden umzugehen ist, damit sie spuren. Also wenn ich sauer wurde, mir brauchtest du keine Gerte in die Hand geben. So, und deswegen habe ich auch 10 Jahre lang keine in die Hand genommen. 2006 habe ich ja mein Studium angefangen, ja, der Pferdekommunikationswissenschaften, also Problempferdetraining. Und da gab es sowieso keine Peitschen, keine Gerten, nichts. Auch nicht als verlängerten Arm oder irgendwie zum Dirigieren oder sonst was, gab es einfach nicht, gab auf dem ganzen Gelände keine. Und das ist halt dem geschuldet, dass das ja auch aufgebaut war, mein Studium, auf den Lehren von Monty Roberts. Und ja, wer halt propagiert, gewaltfrei zu arbeiten, und dann sieht jemand aber irgendwo eine Peitsche stehen, und wenn es nur ein Reporter ist, der sich im Gebüsch versteckt und eben was Negatives finden will, der wird eine Peitsche, die irgendwo liegt, oder eine Gerte, ein Tuschel, was auch immer, wird er als negativ auslegen und natürlich jegliche Gewaltfreiheit absprechen. Und so war das auch aufgebaut. Das heißt, es gab natürlich Hilfsmittel, um Pferd vorwärts zu treiben, aber das war im Zweifel eben an der Doppellonge die schlackernde Longe. Also die Longenhilfe kann eben auch ein Pferd vorwärts treiben. Naja, gut, okay, also keine Gerte in der Hand gehabt, bestimmt 10 Jahre. Mittlerweile kann ich es, und auch fein und auch wirklich als Zeigestock und als Hilfestellung. Und ja, also es gab dann auf jeden Fall irgendwann die Zeit, da wurde mir dann auch das Monty Roberts Buch geschenkt von einer Freundin damals. Und damit ging es dann los, ne? Also, weil ich halt auch mit Comedian nicht sehr einfaches Pferd mir irgendwie ausgesucht habe. Aber das erzähle ich ja in einer anderen Folge, in der Warum-Pferd-Folge, noch ein bisschen genauer. Ja, und dann habe ich ja die Möglichkeit gehabt, eben dieses Studium zu absolvieren. Und da ging es dann halt weiter. Also ist auch mit Sicherheit, ist es so im Verhaltenstraining, dass man dann eben dressierte Affen hervorbringt. Ist so. Weil ich kann halt auch im Verhaltenstraining ein Pferd zwar nett, aber trotzdem in ein Verhalten bringen, wodurch es immer noch körperlich nicht in Ordnung ist. Macht das Sinn? Also wenn ein Pferd einen Schmerzreiz zeigt und ich kann dem Pferd ja abtrainieren, sein Schmerzsignal zu zeigen. So, und dann trainiere ich das Pferd in eine erlernte Hilflosigkeit, und es wird stehen beim Satteln und beim Gurten, wenn es eigentlich Gurtzwang hat oder Rückenschmerzen, und nicht mehr drohen. Das heißt, mein Verhaltenstraining war erfolgreich, weil das Pferd droht nicht mehr, aber trotzdem hat es ja noch was. So, das heißt, ich habe dann eben lange, ja, Verhaltenstraining gelernt, und es war auch auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Basis, aber es hatte eben immer noch was, dass da so ein Rest nicht beachtet wurde. Und dann war ich eben Problempferdetrainerin, viel Verladetraining, das war ja so ein Thema. Und überhaupt, wie lernt ein Pferd? Und das ist auch immer noch Thema bei mir. Also das kriegst du auch nicht mehr raus. Du kriegst das Verhaltenstraining nicht aus der Verhaltenstrainerin raus, auch wenn sie jetzt eigentlich mehr andere Dinge tut. Dazu komme ich gleich. Aber es ist halt immer noch so ein Punkt, der damit reinspielt. Und ja, wie kriege ich jetzt da den nächsten Sprung? Genau, also das war immer eine gute Basis, erstmal das Verhalten zu verstehen, verändern zu können, dem Pferd eben zu zeigen, dass es auch anders geht. Und trotzdem hat mir immer noch ein bisschen das Körperliche gefehlt. Und ich habe mir immer so, das war auch so ein Spruch von mir, mir ist egal, wie dein Pferd dasteht, das lässt sich ja trotzdem trainieren. Also ich fand das total positiv zu sagen, ich mache dir jedes Pferd brav, ob es jetzt überbaut ist oder Top-Sportpferd im Lack dasteht oder nicht, das ist mir ja egal. Also quasi, ich fand es total positiv zu sagen, dass ja kein schönes Exterieur erforderlich ist, damit ein Pferd gut dasteht oder brav ist. So, aber es ist ja so, dass die Pferde dann vielleicht trotzdem einfach körperlich zusammengezogen oder verspannt waren oder in irgendwelchen Kompensationen festgesteckt haben. Ne? So, das heißt, wie schön ist es denn, dass ich jetzt an beides rangehen kann, nämlich einmal ans Verhalten, aber eben auch an das Körperliche. Das heißt, das Pferd steckt irgendwo fest, hat Verspannung, kann sich gar nicht gut bewegen, hat dadurch vielleicht ein schlechtes Gefühl im Körper und dadurch auch mental, also durch diese Verspannung im Körper hat es mental ein schlechtes Körperbewusstsein und Gefühl und steht deswegen so da und sieht vielleicht unharmonisch aus vom Körperbau und zeigt halt aber diese Verhaltensschwierigkeiten. Und jetzt habe ich, oder anders, das war dann eben der Punkt, weiterzudenken. Und auch hier war Komet mal wieder das ausschlaggebende Zünglein an der Waage. Nämlich, ich glaube, da war er so 23 oder 24, da war ich schon mit ihm hier in Hessen. Da habe ich dann mal verstanden, was Trage erschöpft heißt. Und da bin ich ihn nicht mal geritten, ne? Aber er ist halt einfach sehr, sehr hypermobil. Er ist halt, ich nenne ja immer liebevoll die hypermobile Gummikuh, also oder Reitaal oder wie auch immer du es nennen willst, aber du sitzt drauf und gibst eine Hilfe und er eilt sich halt durch jede Hilfe durch und entzieht sich dem Ganzen zum Beispiel. Ne, also sehr, sehr weich mit allem. Und ja, Trage erschöpft geht eben auch wenn ein Pferd einfach irgendwann seine Kompensation loslässt, weil er sie nicht mehr halten kann in einem gewissen Alter. Und das wurde mir aber auch so nie gesagt, sondern ich hatte eine Tierärztin, die auch Osteopathin und Chiropraktikerin ist. Und die sagte mir, der sieht aus, als würde vorne und hinten nicht zusammenpassen, wie aus zwei Pferden zusammengesetzt. Also den Begriff Trageerschöpfung hat sie so nicht genannt oder Trageschwäche. Aber das veränderte dann meinen weiteren Weg. Dass ich dann dachte, okay, alles klar, also ich kann jetzt hier schön Doppellonge machen, weil ich habe ja auch damals die Einzellonge noch schön verteufelt, weil das ist ja nur Zentrifugieren und die Scherkräfte und das Pferd muss ja den Kopf nach außen nehmen, um den Hebel der Longe auszugleichen und so weiter. Und dadurch stellt er sich ja nach außen und deswegen wird ja dann die Hinterhand, will auch nach außen driften und deswegen wird das Pferd schief und lehnt sich in die Kurve. Das heißt, da habe ich ja auch noch nicht wirklich schönes Einzellongieren gekonnt und war auch nie möglich bei Komet damals, weil der wollte sich immer an der Einzellonge losreißen. Also für den war die Doppellonge Gold wert. Aber ich habe ja einfach auch 10 Jahre lang nur Doppellonge gemacht und Halfterlonge verteufelt und so weiter. Und ja, klar, also mit Kapzaum hat man eine schönere Verbindung, aber wenn tatsächlich es ein feines Longieren ist und das Pferd versteht, wie es seinen Körper nutzen kann, dann ist natürlich auch eine Einzellonge am Halfter von mir aus auch mal okay. Ist jetzt kein Training, aber kann man schon machen. Naja, auf alle Fälle veränderte das eben wieder meinen weiteren Weg, dass ich dachte, okay, jetzt ist er soweit brav, das ist alles in Ordnung. Aha, guck mal, aber jetzt sind da irgendwie körperliche Sachen. Der läuft halt so und zieht sich quasi mit den Vorderbeinen durch den Sand und die Hinterhand steht sehr weit nach hinten raus. Und wenn ich den angaloppieren will, dann auch frei in der Longierhalle, dann fängt er an zu buckeln und dieses und jenes. Naja, und so ging ja dann der körperliche Weg erstmal weiter. Und jetzt, mit 38 Jahren, habe ich das Gefühl, ja, jetzt ist so wirklich mal mehr Verbindung mit allem eben vorhanden, auch in dem, was ich tue und in dem, wie ich denke und dieser ganzheitliche Aspekt. So, und da stehe ich jetzt. Das heißt, ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, ich habe jetzt die Osteopathie-Ausbildung beendet, bin ja jetzt Osteopathin, Pferdefaszientherapeutin und Faszientrainerin, zusätzlich eben zu dem Problempferdetraining, weil das kriege ich halt nicht mehr aus mir raus, die Lerntheorien und das Lehren und so weiter und die Natur des Pferdes und die Kommunikation des Pferdes, das ist halt drin, die Wahrnehmung, die Sinnesorgane, wie Pferde denken, sehen, riechen, hören anders als wir, warum sie sich so und so verhalten und das ist halt die schöne Kombination und darüber wollte ich jetzt eigentlich reden und jetzt habe ich schon eine Viertelstunde erstmal meine Geschichte erzählt und tatsächlich fühlt sich das gerade ganz okay an. Also jetzt denke ich so, okay, guck mal, jetzt habe ich es ausgesprochen. Und wer mich von damals kennt und dabei war und so weiter, ne, ich möchte niemandem persönlich irgendwie auf die Füße getreten haben und hoffe natürlich immer, dass eine Veränderung stattfindet und Leute halt sagen, ja, alles klar, das habe ich auch damals blöd gemacht, aber es geht auch anders. So, okay, alles klar, also das war das, also was mich also immer begleitet hat, dann war eben diese Fragestellung, geht das auch in nett? Und was ich auch immer jetzt über die Zeit gesehen habe, war, wie wichtig ist denn das Ziel oder wie wichtig ist denn auch der Weg? Weil auch wenn ich ein Ziel erreichen will, ist ja immer die Frage, muss der Weg blöd aussehen oder darf auch der Weg nett aussehen? Und das ist eben auch was, was mich heute prägt. Darauf wollte ich jetzt hinaus. So, okay, also jetzt rede ich mal über das, was du eigentlich von mir erwarten kannst oder wenn wir zusammenarbeiten oder was ich überhaupt anbiete, weil die Folge heißt ja meine Arbeit am Pferd jenseits der Online-Programme. Also, du kennst mich vielleicht von meinen Webinaren, meinem Online-Programm, den Selbstlernkursen oder auch von irgendwie dem Podcast. So, das heißt, ich habe oder auch von Instagram. Das heißt, ich habe ja immer einen Teil Online-Präsenz und ich hoffe, da schwingt auch schon mit, wie ich arbeite, nämlich pro Pferd. Geht das bitte nett und geht das trotzdem bitte einfach auch für den Menschen? Und was ich jetzt eben dir aber mal zeigen wollte oder erklären wollte, ist, wie ich eigentlich vor Ort arbeite, weil das siehst du natürlich nicht in den Posts und hörst du auch nicht in den Podcasts, weil wenn ich dir die Lerntheorien erkläre, heißt das nicht, dass du verstehst, wie ich wirklich dann vor Ort arbeite. So, also, was mache ich denn? Das Problempferdetraining ist gar nicht mehr so mein Fokus, aus dem einfachen Grund, dass ich als Selbstständige eben gucken muss, wie kriege ich auch eine Kundenbindung hin. Und wenn eben das Verladethema geklärt ist und das Pferd verstanden hat, dass der Anhänger nicht schlimm ist und der Mensch verstanden hat, aha, so lernt mein Pferd, dann bin ich halt nicht mehr gefragt. Und das ist super, nur ich habe nicht so eine lange Kundenliste, als dass ich davon mit meiner Selbstständigkeit bestreiten könnte. Trotzdem, wie gesagt, ich kriege dieses Wissen ja nie aus mir raus, ne? Das ist ja einfach immer da. Ich habe jetzt aber eben gemerkt, dass wirklich dieser körperlich oder körperlich-mentale Ansatz über die Osteopathie und im Faszientraining nochmal ganz, ganz hilfreich ist und eben auch einen schönen gemeinsamen Weg bereitet für Pferdebesitzer, Pferd und eben auch mich, die dann begleiten darf. Und so, also, was mache ich? Ich biete genau das an. Ich biete an Pferdeosteopathie, ich biete an Pferdefaszientraining, Pferdefaszientherapie und auch Seminare dazu. Das ist mir auch einmal ganz wichtig, weil ich glaube, das ist noch nicht so bekannt. Ich gebe auch 1 bis 2 Tage Seminare. Ich mache auch Impulsvorträge über 90 Minuten oder auch Halbtag. Also wenn du Interesse hast zum Beispiel, dass ich mal für einen halben Tag zu euch in den Stall komme und wir zum Beispiel über Stress- und Schmerzerkennung sprechen, dann ist das auch ein super Thema, wofür ich parat bin. Und ansonsten habe ich eben diese 1 bis 2 Tagesseminare, wo wir genau auf sowas gucken, was auch die Osteopathie und das ganze restliche Training eben ausmacht. Nämlich erstmal, wie steht denn das Pferd da? Wie darf denn ein Pferd sich eigentlich gesund bewegen? Und Körper und Geist hängt immer zusammen. Und wenn das Pferd sich sicher in seinem Körper fühlt, kann es und sich und eine bessere Bewegungskompetenz hat und eben keine Blockaden hat und geschmeidige Faszien hat und eine gewisse Stabilität hat in Kombination mit einer Elastizität, dann kann es auch mental einfach fit sein und gut drauf sein und auch leisten. Und eben nicht unsicher und nicht aggressiv und nicht überfordernd oder überfordert reagieren zum Beispiel. So, das heißt, wir schauen in den Seminaren wie auch in den Terminen vor Ort erstmal das Pferd an. Wie steht es da? Wie verhält es sich? Wie geht es ihm? Wichtig ist immer, hat es irgendwelche Vorerkrankungen? Hat es alte Schäden? Gibt es Hufauffälligkeiten, Zahnauffälligkeiten, Sehenschäden, Kissing Spine, sonst was? Und dann natürlich, wie wird das Pferd genutzt? Was ist die Idee, weswegen wir überhaupt was mit dem Pferd machen, mit dem Pferd arbeiten. Und dann wird geschaut, okay, wie bewegt sich denn das Pferd und was wäre denn, wie ist die Bewegung wirklich und wie wäre die Bewegung denn richtig? Und das ist genau vor allen Dingen in den Seminaren total cool, weil ich da auch mit den Seminarteilnehmern mal Eigenübungen machen kann. Und unter anderem die unterschiedlichen Gangbilder mal nachlaufen lasse, um mal zu merken, was hat das denn für Auswirkungen auf den Körper? Und das ist bei uns genauso wie beim Pferd. Also lauf doch mal wie ein Lampenaustreter. Also so richtig schwungvoll und wirf mal deine Beine im Trab oder im Galopp mal so richtig schön weit vor und hoch. Aber mit Nachschnicken bitte, ne? Also nicht nur werfen, sondern wirklich so das Gelenke Nachschnicken mal imitieren. Und dann mach das mal, jogg mal so gerne, wenn du im Stall bist, mal noch mit ein paar Miteinstellern ohne Pferd, joggt mal so 2-3 Runden durch die Halle, wenn ihr so lange schafft. Vielleicht schafft ihr nur eine halbe Runde. Und dann schau mal, wie fühlt sich das an? Und beim Pferd ist genauso. Also was passiert, wenn das Pferd sehr stampft und eigentlich nur auf die Beine drauf fällt und überhaupt gar nicht federt? Was ist, wenn das Pferd eben so super hypermobil da alles durch die Gegend wirft? Wie fühlt sich das an? Was passiert dann? Und das tut weh. Du hast was dann passiert ist, dass eben gerne erzählt wird, wenn das Pferd so stampfend läuft oder dann eben der Mensch so richtig doll mal aufstampfen, so richtig, ne, treten, stampfen, hin drauf, fallen auf die Beine. Das geht auf die Knie, auf die Sprunggelenke, auf die Hüftgelenke, weil das einfach beim Pferd dann natürlich auch noch auf die Vorderbeine, weil das sind einfach krasse Erschütterungen, die immer wieder auf die Gelenke, Sehnen und Strukturen eben gehen. Und das kann halt wiederum zu Verspannung führen und das kann auch zu Arthrosen führen. Genauso das Gleiche mit dem krass hypermobilen Schleudern. Mach das auch mal. Also das ist eine Überstrapazierung der natürlichen Range of Motion, also Bewegungsamplitude der Gelenke, die eigentlich gesund wäre, immer und immer wieder. Und auch da kann dann eben Verschleiß auftreten. Und das ist halt super. Das kann man in Seminaren super gut machen, um mal wirklich zu gucken, wie fühlt sich denn was an. Und dann schauen wir uns die Pferde an. Aha, welches Pferd läuft denn wie und warum? Und gucken uns das Exterieur an, die Bewegungsabläufe. Genau, und dann schauen wir, alles klar, wie können wir dem Pferd jetzt Unterstützung geben? Und das passiert dann teilweise durch Faszientechniken, teilweise durch Stabilisationstechniken und auch das Ganze in Bewegung. In der Regel ist es bei mir jetzt an der Hand oder longiert. Geht natürlich auch noch geritten. Aber das überlasse ich Reittrainerinnen, Kolleginnen von mir. Das heißt, bei mir hast du in den Seminaren eben das Ganze an der Hand oder eben an der Longe oder eben im Stand. Genau, da sind auch Balancepads und Matten mit dabei, auf jeden Fall auch teilweise Stangen dabei. Und da gebe ich einfach Ideen und Hausaufgaben mit, um ein besseres Bewegungsgefühl und Körpergefühl und Körperbewusstsein, Tiefenstabilität, Propriozeption eben mitzugeben. So, das sind die Seminare. Für die Seminare bin ich auch deutschlandweit unterwegs. Ist halt einfach immer die Frage, wie es aussieht mit Anreise, Übernachtung und so weiter. Aber wenn du nicht in Hessen bist, also ich sitze in Südhessen in der Nähe von Darmstadt und also quasi südlich von Frankfurt am Main und ja, kontaktiere mich da einfach gerne. Und dann schauen wir mal, was es braucht in deinem Stall oder wenn du Einsteller bist, was du an Informationen brauchst, damit du eben weitere Einsteller ansprechen kannst oder auch Stallbetreiber ansprechen kannst, damit wir so ein Seminar organisieren können. So, und da habe ich genau wie auch bei der Osteopathie und beim Faszientraining und der Faszientherapie immer auch Prinzipien, dass ich nicht über diverse Punkte drüber gehe. Ich arbeite kleinschrittig und ich gehe nicht über Grenzen hinweg, weil ich will weder das Vertrauen des Pferdes verlieren und ich will auch kein Ziel erreichen, was nicht reell durchgeführt ist. Das heißt natürlich, also klassisches Beispiel, das Pferd soll schön weich in der Hand laufen, jo, also geritten, schön, ne, weich im Genick. Klar kann ich da Ausbinder draufschnallen und dem Pferd beibringen, wenn du dich dem nicht entziehst, nämlich indem du dem Genick weich wirst, kriegst du Schmerzen, hast du Schmerzen im Maul, dann ziehe ich dich zu. So, natürlich lernen die Pferde dann, sich da schön hinzustellen. Ist das eine reelle Anlehnung? Nee, überhaupt nicht. Ne, das heißt, mein Ziel ist immer, dass ich reell an was rangehe. Und wenn es länger dauert, dann dauert es halt länger. Und das ist mir auch im Problempferdetraining wichtig gewesen, weil ich kenne auch oft dieses, ich komme irgendwo hin und das Pferd ist jetzt seit 5 Jahren nicht auf den Anhänger gegangen. Und nur weil ich Problempferdetrainerin bin, heißt das ja nicht, dass mir das auf die Stirn geschrieben ist und das Pferd sagt, oh, da kommt der Heiler, natürlich gehe ich jetzt in den Hänger, weil ich habe das schon immer verstanden, nur mit der wollte ich nicht. Darum geht's ja nicht. Sondern das Pferd hat ja echt ein Thema mit was. Und ich habe schon oft gehört so einen Ausspruch wie, oh, da bin ich aber froh, dass das bei dir auch nicht macht. Weil dann fühlt sich der Besitzer besser, dass er nicht dran schuld ist. Oder dass er nicht das Problem ist, dass er nicht der Fehler ist. Aber was erwartet man denn? Genauso mit einmal im Jahr kommt der Therapeut. Was erwartet man denn? Ich habe jetzt ein Muster, was vielleicht seit Jahren schon besteht. Ist egal, ob verhalten oder körperlich. Und ich kann doch nicht erwarten, dass nach einer Behandlung, einem Training oder irgendwie einem Monat einfach alles top ist und repariert ist. Und wenn ein Pferd jetzt seit Jahren ein falsches Bewegungsmuster hat, dann kann es auch ein Jahr oder länger dauern, bis es eben wirklich da wieder okay mit ist. Also alleine bis das gesamte Fasziengewebe sich erneuert hat, dauert das ja teilweise bis 1,5-2 Jahre. Und ich kann nicht erwarten, natürlich gibt es früher schon Verbesserungen, nicht falsch verstehen, so langwierig ist der Weg auch nicht, aber das Endziel braucht eine gewisse Zeit. Das ist, als würde ich eine schwarze Wand mit einer Schicht weißer Farbe streichen und hoffen, dass es abdeckt und strahlt wie Schnee. So ist es nicht. Ich muss da schon ein paar Mal drüber gehen. Und genau, deswegen kleinschrittig, nach und nach wiederholen, etablieren, erst die neuen Reize implementieren und dann geht's halt weiter. Ich kann auch in einem Termin vor Ort nicht alle Wege oder alle Schritte erklären, die am Ende erforderlich sind. Also nicht umsonst hat meine Ausbildung 2,5 Jahre gedauert jetzt zur Osteopathin, weil ich hätte nicht so schnell verstanden, wo welche Zusammenhänge wie wirken und natürlich auch, wie lange was braucht, damit sich was ändert. Wir haben 2,5 Jahre mit den gleichen Pferden gearbeitet, mit den gleichen Ponys, die uns zur Verfügung gestellt wurden, um nach und nach die weiteren Strukturen anzugehen oder auch die ganzen Gelenke zum Beispiel. Und die Organe, das wird alles nach und nach gemacht und auch bei den Ponys demnach nach und nach getestet. Ich kann nicht einfach hingehen, ein ganzes System auflösen und sagen so, ja, jetzt nehme ich dir mal jegliche Verspannung, weil das Pferd braucht die ja. Es hat ja nicht eine Verspannung aus Spaß, sondern das hat die Verspannung, weil sie braucht oder die Kompensation, weil sie es braucht. Das heißt, hier arbeite ich kleinschrittig und so im Zwiebelschichtprinzip. Ich muss gucken, was ist das, was das Pferd gerade quasi blockiert, ob es eine Blockade ist oder nicht, ist ja egal, kann auch eine Verspannung sein, es muss ja nicht eine Gelenksblockade sein, aber was ist das, was das Pferd gerade blockiert und kann ich das ihm überhaupt nehmen oder muss ich erst an was anderes rangehen? So, einmal kurz sacken lassen. Deswegen ist mir zum Beispiel auch wichtig, die Pferde erstmal zu stabilisieren in ihrem Körper. Und das sehe ich auch viel, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, was ich euch oder was ich dir fürs neue Jahr mitgebe. Ich sehe leider viel den Trend, ganz, ganz viel zu lösen und zu massieren, weil ich will dem Pferd damit ja was Gutes tun. Aber wenn ich dem Pferd eben seine Sicherheit, seine Kompensation, womit er sich ja sicher in Sicherheit hält, nehme, dann bringe ich ja den Organismus in eine Unsicherheit rein. Und stabilisieren heißt ja nicht, ich mache den Muskeltonus fest, sondern stabilisieren heißt, ich gebe dem Pferd eine innere Sicherheit. Die Tiefenstabilität, die spreche ich an. Oder auch, ich glaube, im Yoga oder im Pilates ist es das Powerhouse oder die Core-Stabilität. Das sind die Sachen, die ich erstmal reingeben muss, damit das Pferd und das Gehirn sich in Sicherheit befindet. Und dann kann ich schauen, was kann ich jetzt osteopathisch lösen? Was kann ich unterstützen und wie kann ich das Ganze machen und welche Zwiebelschicht ist jetzt dran? Und das Coole ist ja, dass meine Ausbildung ja eben aus diesen unterschiedlichen Teilen bestand und die Ausbilderin ja einmal osteopathisch und einmal Faszientrainingsprinzipien gearbeitet haben und die haben halt festgestellt, wie cool das zusammenwirkt. Also die Pferde, die eben von Esther im Faszientraining schon trainiert wurden, konnten von Jule ganz anders osteopathisch behandelt werden, also schneller, tiefergehend in die nächste Zwiebelschicht rein. Und deswegen habe ich ja diese Ausbildung gemacht, weil ich fand das so faszinierend, diese Unterschiede zu sehen, die ich auch so noch nie gesehen habe und noch nicht kannte vorher bei anderen Therapeuten oder Trainern oder in Kombinationen. Und das ist halt das Coole. Genau, so, also wir waren jetzt bei, was geht wie schnell und wann mache ich was. Und das ist jetzt auch schon der Übergang, glaube ich, ne? Ja, mit wem ich eigentlich arbeite. Vielleicht hast du das schon rausgehört. Also ich arbeite oder ich möchte mit Menschen arbeiten, die sich eben engagiert selbst um ihr Pferd kümmern wollen und sich committen wollen. Also so heißt ja so schön, das Commitment muss da sein. Also sich bereit erklären, sich verpflichten, eben langfristig dran zu bleiben, noch was zu ändern. Und das mache ich auch gerne, auch in Austausch mit den Trainern vor Ort. Ne? Also es muss nicht sein, dass Training und Therapie bei mir liegt. Es geht natürlich auch gerne, dass weiter mit den bisherigen Trainern, ich will ja hier keinen komplett ersetzen oder rausdrängen, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht eben darum, die Dinge anzustoßen und auch wirklich durchzuziehen und weiterzumachen. Also ich bin keine Therapeutin, die 2-mal im Jahr einfach irgendwie zu einem Pferd fährt und mal eben durchbehandelt und wieder fährt und dann Pferd und Besitzer alleine lässt, sondern bei mir ist eben der Punkt, dass ich Hausaufgaben mitgebe. Und da kommen wir jetzt auch nochmal zu, wie läuft eigentlich die Behandlung ab? Fängt an wie im Seminar. Also ich mache eine Anamnese, das heißt ein ausführliches Gespräch mit dem Besitzer. Was fällt auf? Wann ist was auffällig? Wann war welche Erkrankung, Verletzung, genetische Erkrankungen oder genetische Veränderungen, haben wir jetzt zum Beispiel ECVM, diese Halswirbelsäulen-Thematik, haben wir zum Beispiel MIM, da kommt es dann auf den Typen an, da habe ich eine Kollegin, die da sehr schön beraten kann, was die Fütterung der verschiedenen MIM-Typen angeht, da bin ich nicht so im Thema, aber da verweise ich dann eben auf meine Kollegin und dass wir dann erstmal eben in der Anamnese festgestellt und festgehalten. Da mache ich mir dann fleißig Notizen und dann ist natürlich die Frage, warum bin ich hier? Was ist die Fragestellung? Und da darf dann eben geguckt werden, wie kommen wir dahin? Und sehe ich das genauso wie der Besitzer oder denke ich so, ja, ich verstehe das. Ich glaube nur, dass die und die Problematik gerade gar nicht die Problematik des Pferdes ist, sondern dein Pferd hat gerade einen anderen Schwerpunkt, an den wir uns zuerst angucken sollten. Dann machen wir eine Ganganalyse, die Analyse im Stand und dann palpiere ich quasi einmal unterschiedliche Dinge durch, um dann festzustellen, was wir denn jetzt behandeln können, wenn wir denn was behandeln können. Wenn ich ein super hypermobiles Pferd habe, dann Stabilität. Vielleicht kommt das auch wirklich von Komet, dass ich da so einen Wert drauf lege, weil Komet eben ja so hypermobil ist, dass mir das so enorm viel geholfen hat in den letzten 2 Jahren, weswegen Komet so gut dasteht, dieses Stabilisieren. Vielleicht kommt es aber auch insgesamt von der generellen heutigen Zucht, die eben so ja, sehr weich oft gezüchtet ist, weil das eben dann die spektakuläreren Bewegungsmuster zeigt. So, genau. Also es kann sein, dass wir gar nicht groß behandeln können, weil ich will dem Pferd nicht irgendwelche Kompensationen nehmen oder irgendwas nehmen, was es gerade braucht, sondern ich will erstmal eine Stabilität und Sicherheit in den Körper reinbringen. Und dann gibt es Hausaufgaben, die eben weitergemacht werden müssen. Denn wenn du zur Massage gehst, danach aufstehst und weiterrennst wie vorher, wird sich nichts ändern. Was auch sein kann, ist, dass ich die Haltungsform oder für die Haltungsform Ideen äußere, was dem Pferd besser tun könnte. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich auch einen Stallwechsel vorschlage oder einfach irgendwas, um Stress zu reduzieren, weil ganz viele Pferde sind einfach gestresst und da muss dann zuerst rangegangen werden. Oder auch Thematiken wie Magengeschwüre, Magenauffälligkeiten, dass das bitte erst behoben werden sollte, bevor ich irgendwas behandle. Und wenn ich denn dann behandle, dann teste ich auch nicht das ganze Pferd durch, weil damit habe ich automatisch schon eine Mobilisierung, sondern ich gucke mir wirklich einzelne Körperbereiche an, denn wir haben ja ganz viel. Wir haben ja in der Osteopathie die Faszien, wir haben die Muskeln, wir haben die Gelenke, also die Knochen, wir haben Organe, wir haben Blutkreislauf, Lymphsystem und bestimmt auch noch mehr. So, das heißt, wir haben da ja, und das ja auch noch in den unterschiedlichen Körperbereichen. Also alleine die Beine sind ja schon ein Behandlungsthema oder ne, der Hals, der Kopf nach der Zahnuntersuchung, Kopfgenick, Kiefergelenk, Zungenbein und so weiter. Alleine das sind ja sehr, sehr viele Impulse, die ich gebe. Und ich will dem Pferd ja nicht die Sicherheit nehmen. Deswegen schaue ich wirklich, welchen Körperbereich gucke ich mir jetzt an. Das heißt, wenn ich am Zungenbein, Atlas, also ersten Halswirbel, Kiefergelenke und so weiter gearbeitet habe, vielleicht noch am Sternum, also am Brustbein, dann kann es sein, wenn du mich fragst, was ich zum Knie hinten sage, zum Knie rechts sage, dass ich sage, war nicht mein Fokus. Oder die Rippen waren nicht mein Fokus. Weil was anderes dem Pferd gerade mehr hilft und lauter gerufen hat und erstmal relevanter war, um daran zu arbeiten. So, und das meine ich mit den Zwiebelschichten. Auch mit den Faszienbahnen, damit arbeite ich ja auch, mit den Equine Myofascial Kinetic Lines, so heißt das Ganze. Das haben 3 dänische Tierärztinnen quasi seziert, also diese unterschiedlichen Bahnen beim Pferd raussiziert und auch Behandlungspunkte dafür gefunden. Und ich kann nicht alle Bahnen auf einmal behandeln. Auch da nehme ich dem Pferd dann zu viel. Ich muss wirklich gucken, eine Bahn behandeln, die ich vorher getestet habe. Also es gibt Tests, wie ich herausfinde, welche der Faszienbahnen jetzt behandelt werden könnte, sollte, dürfte, müsste. Und die kann ich behandeln und dann teste ich nach, ob sie frei ist oder nicht. Und dann teste ich auch die nächsten Bahnen. Ich gehe nicht einfach hin und behandle die einzelnen Punkte. Ich habe mal gehört, dass es PDFs gibt, die so im Umlauf sind als 0-Euro-Dokumente oder auch die nach Seminaren rumgeschickt wurden, die jetzt sich so verbreiten. Bitte, 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 auch oder auch wenn ihr auf einem Faszien-Seminar wart und eben diese teilweise diese Punkte gelernt habt, macht die nicht einfach so bei jedem Pferd zu Hause nach. Ihr könnt dem Pferd damit auch wirklich eine ja, Strukturen lösen, die es gerade braucht. Und dann fällt das Pferd in sich zusammen, wie diese Drücketiere. Kennst du die? Habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich erwähne es aber nochmal, falls du es noch nicht gehört hast. Das sind diese Holztierchen, die aus so Perlen und Holzstäben bestehen, die auf so Gummi aufgespannt sind. Und wenn du unten auf so einen, die stehen auf so einem, wie sagt man, eine Holzsäule. Und wenn du unten drauf drückst, dann geht die Spannung aus dem Gummizug raus und dieses Tierchen fällt zusammen. Das fällt so in sich zusammen. Und erst wenn du dann wieder den Daumen löst von unten diesem Knopf, dann geht die Spannung in den Gummizug zurück und da ist dann quasi das Tier wieder in seiner normalen Aufrichtung. Und das kann man zu Hause selbst verursachen, dass das Pferd dann eben zu viele Bahnen gelöst kriegt und dann erstmal in sich selbst unsicher wird. Genau das. Und dann habe ich ein Pferd verunsichert und stelle es weg. Und dann werden die grantig, weil sie wissen gerade nicht mehr, die fühlen, können sich dann so fühlen, so ein bisschen wie zu sehr entspannt, zu sehr, ja, ich will nicht sagen betrunken, aber an sich wie betrunken. Die werden sehr weich und unsicher im Körper. Und was passiert durch Unsicherheit? Na, ich will es ja irgendwie retten, also verspannt wiederum die äußere Hülle, die äußere, die oberflächliche Muskulatur macht sich fest. Oder auch das Pferd wird im Verhalten auffällig. Entweder es kann auch anfangen, mehr zu stolpern, wenn es so weich wird, aber es kann auch aggressiver werden. Es kann mehr Abwehr zeigen. Es kann demotivierter werden, mitzuarbeiten. Also Sachen können da dann eben passieren. Und deswegen bitte, 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 auch falls euch so ein PDF da irgendwie in die Hände fällt, macht das bitte nicht einfach so ohne Anleitung von einem Therapeuten, der sich damit auskennt. Ah, und auch noch eine Sache, weil vielleicht bin ich einfach zu weit weg für dich, klar. weil ich eben gesagt habe, Organe, also viszeral, man kann osteopathisch auch viszeral arbeiten, das heißt die Organe ansprechen. Das ist ein Thema, was nicht an allen Physio-Osteo-Chiro-Schulen gelehrt wird oder früher nicht gelehrt wurde. Und ja, es ist in Ordnung, euren Therapeuten zu fragen, ob er das kann, ob er das gelernt hat. Das hatte ich nämlich auch schon öfter, weil ich dann auch in auch bei Online-Unterricht zum Beispiel oder auch in der Sprechstunde eben dann mit den Besitzern auch Pferde und also Fotos und Videos analysiere und dann halt zum Beispiel frage, hat denn dein Therapeut schon mal das und das gelöst? War der schon mal an der Lunge dran? Und dann kommt nur ein, ich weiß es nicht. Ich sage, dann frag doch mal, ja, darf ich das einfach so fragen? Ja klar, bitte. Das ist ja nicht schlimm. Es gibt so viele verschiedene Fokusbereiche, auf die man eben gucken kann, verschiedene Fokusbereiche und eben auch unterschiedliche Schulen, die in den Ausbildungen eben einen unterschiedlichen Fokus auf Dinge legen. Ich zum Beispiel kann noch nicht kraniosakral arbeiten, das hatte ich noch nicht, das wird kommen. Ich kann auch noch nicht Dry Needling oder Akupunktur, das war bei mir in der Ausbildung nicht mit beinhaltet. Dafür kann ich viszeral arbeiten. Das heißt, ja, fragt eure Therapeuten oder fragt auch, oder auch wenn ihr jemanden sucht und online gerade recherchiert, dann könnt ihr da auch rauslesen, ob da auch viszeral, also organisch gearbeitet wurde. Das ist voll okay und das ist ja auch nicht schlimm, wenn es jemand nicht kann. Nur dann könnt ihr eben fragen oder auch wenn ihr jemanden kennenlernt, auch da eben einmal sicherstellen, hey, kannst du auch organisch oder hast du einen Therapeutenkollegen, der da unterstützen könnte, um mal die Organe zu checken. Das war mir einmal wichtig, das wollte ich einmal noch gesagt haben. Und ja, dann gibt es eben diese Übungen mit und Hausaufgaben mit. Und in der Regel ist es so, dass eine weitere Behandlung immer abhängig davon ist, wie das Pferd dasteht und was man vorher gemacht hat. Also in der Regel sage ich, nächste Behandlung nicht so vor 6 bis 8, vielleicht eher 8 bis 10 Wochen nach der ersten. Außer in der ersten Behandlung, in Anführungsstrichen, haben wir überwiegend das Pferd stabilisiert. Dann kann es sein, dass es dann nach 6, 8 Wochen schon so viel besser und stabiler geworden ist, dass ich dann eben auch behandeln kann. Yes. Und Training dazwischen ist eben immer noch möglich. Also die Faszientrainingseinheiten an der Hand und am Boden an der Longe. Ja, das lässt sich auch dazwischen gut kombinieren. Das heißt, jetzt habe ich dir einmal im Groben erzählt, wie ich denn so arbeite. Und ach, ich gebe dir noch ein Bild mit, das finde ich nämlich so schön. Denken wir doch mal an Quasimodo, den Glöckner von Notre Dame. Vielleicht, um nochmal auf dieses Zwiebelschichtprinzip zu gehen oder auf, es dauert eben länger, bis sich der Körper oder auch das Verhalten verändert hat. Wenn der Glöckner von Notre Dame, also der Bucklige, der ins Fitnessstudio geht, wird er keine Übungen, der wird irgendwie Langhantel stemmen, nicht physiologisch korrekt hinbekommen. Er wird es vielleicht hinbekommen, aber nicht physiologisch, also körperlich korrekt, ohne dass er Schäden, weitere Schäden irgendwie erleiden wird auf Dauer. Wenn es jetzt darum geht, den Buckligen aufzurichten, dass er gerade laufen kann, dann dauert das. Denn auch der ganze Körper und auch die Faszienstrukturen, die merken sich ja eine Körperhaltung. Das ist ja das ist ja die Krux. Deswegen dauert ja auch die Neuproduktion des Fasziengewebes so lange, weil du musst halt immer wieder Impulse reingeben und das Ganze eben dazu anregen, zu arbeiten und die Verfilzung, Verklebung oder wie auch immer zu wenig Elastin Verbindung drin zu haben oder zu wenig Geschmeidigkeit drin zu haben. Das musst du immer wieder anpingen und neue Impulse geben, damit sich das verändert. Weil der Körper will ja energiesparend arbeiten und sagt dann, okay, in der Position, wie ich jetzt hier buckelig leicht auf meinem Schreibtisch sitze und diesen Podcast aufnehme, das wollen ja nicht die Muskeln übernehmen. Die Muskeln wollen ja nicht dauerhaft kontrahieren, sondern was dann passiert ist, dass das Fasziengewebe sich eben merkt, aha, in der Position sitzt sie, also ich sage es jetzt mal übertrieben, machen wir jetzt fest und dann sitzt sie immer so. Wenn ich jetzt sage, ich setze mich jetzt gerade hin, mache das aber jetzt gerade das erste Mal und sonst sitze ich aber 4 bis 8 Stunden am Tag immer in der gleichen buckligen Position und setze mich jetzt kurz gerade hin, dann dauert es 10 Minuten, vielleicht 15, bis ich nach und nach wieder in meine alte, ungesunde Position reingezogen werde. Und genauso ist es beim Pferd und genauso ist es auch bei Quasimodo. Das heißt, auch dem kann ich jetzt einmal in den Rücken treten, dass er mal gerade wird. Jetzt ganz übertrieben gesagt, ja. Aber stell's dir vor, da ist einer total bucklig und du denkst, oh, ich kneife dem jetzt mal richtig schön hinten in den Rücken und zwischen die Schulterblätter, damit er mal gerade wird. Ja, vielleicht kriegt er das ein bisschen hin, vielleicht auch nicht, weil die ganze Muskulatur, Faszien, alles das überhaupt nicht zulassen. Aber selbst wenn er es hinkriegt, wird er es nicht direkt halten können. Das heißt, auch hier müssen immer wieder kleine Impulse gesetzt werden, damit er dann über die Zeit sich da von der Haltung verändern kann. Ja, wenn das von der Knochenstruktur und so überhaupt möglich ist. So, das wollte ich einmal noch als Bild mitgeben, warum es eben auch länger dauert, Dinge zu verändern. Und dann aber eben auch gesund zu verändern. Und das ist ja das Wichtige. Und das passiert eben, wenn du selbst engagiert, motiviert, dauerhaft dranbleibst. Und dann hast du eben auch Effekte, dass auch wenn du mal länger nichts mit deinem Pferd machen kannst, das System aber gesund bleibt und bestehen bleibt. Geschweige denn die Haltungsform stimmt und das Pferd ist eben, hat keine Schmerzen und steht nicht unter dauerhaftem Stress. Ah, und noch eine Sache ist mir wichtig. Woran erkenne ich eine gute Bewegungskompetenz? Daran, dass ich als Mensch keine dauerhaften Impulse geben muss, damit sie gehalten werden. Wenn ein Pferd nur schön läuft, wenn ein Mensch an ihm rummanipuliert oder an ihm dran ist oder reitet und Hilfen gibt, aber sobald der Mensch damit aufhört, das Pferd wieder in sich zusammenfällt oder durchhängt oder langfristig gesehen, dann ist das für mich nicht erfolgsversprechend. Das heißt, ich erkenne dann Bewegungskompetenzen, dass das Pferd auch dann immer besser dasteht und sich besser bewegt, auch wenn ich nichts mit ihm mache, wenn das Pferd frei ist in seinem Leben, frei in der Herde mitläuft oder frei irgendwo steht. Genau, darauf kannst du auch gerne mal achten. Schau gerne auch mal Vergleichsfotos deines Pferdes an. Falls du die nicht hast, mach die ab jetzt. Gerne mal alle 4-6 Wochen Fotos machen, immer die gleiche Position, gerne immer am gleichen Ort. Ohne unruhigen Hintergrund, einfach gerade von beiden Seiten, vorne, hinten, gerne auch von schräg hinten, einmal Hintern, Rücken, Schultern fotografieren und da kannst du dann nämlich sehr schön vergleichen. Steht das Pferd vor dem Training besser da als nach dem Training? Das wäre nicht so gut. Idealerweise sieht das Pferd hinterher groß und schön und stolz aus. Ja, oder es braucht nicht lange, bis es wieder so aussieht. Weil wenn du einen intensiven Trainingsreiz setzt, natürlich ist das nochmal eine andere Nummer. Aber generell, wie entwickelt sich das Pferd, auch wenn kein Mensch Impulse gibt. Und jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. In diesem Sinne, hast du jetzt einmal gehört, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, wie ich arbeite, damit du vielleicht mit mir zusammenarbeiten willst. Das heißt, für Osteopathie, Faszientraining und Faszientherapie bin ich im Raum Südhessen unterwegs. Melde dich da gerne. Vielleicht passt auch mal eine Behandlungstour, wenn du ein bisschen weiter weg bist. Das heißt, im Raum Darmstadt-Dieburg. Ich fahre aber auch bis Mannheim runter. Ich fahre auch bis Büdingen-Gelnhausen rüber. Also Aschaffenburg, frag mich einfach, ob das noch irgendwo passt. Teilweise auch Odenwald. Und idealerweise committest du dich für mehrere Termine, weil auch nach 2 Terminen, wo du vielleicht noch nicht sehr viel Veränderung siehst, heißt das nicht, dass die Impulse nicht im Körper deines Pferdes wirken. Das heißt, es ist wichtig, da auch einfach mal dran zu bleiben. Gerne auch in Kombination mit Training. Und falls du da zu weit weg bist, wenn ich euch einmal kennengelernt habe, funktioniert Training auch ganz gut per Online-Unterricht. Dafür brauchst du einfach nur entweder einen Pivo oder WhatsApp-Telefonie, FaceTime-Telefonie oder auch Zoom mit dem Handy. Das funktioniert alles und dann brauchst du einfach nur einen Knopf im Ohr. Ich muss dich sehen, du musst mich hören, das ist alles. Das heißt, das funktioniert dann auch ganz gut. Yes, so arbeite ich, so können wir zusammenarbeiten. Wenn du Interesse an Seminaren hast, dann schreib mir auch sehr gerne und dann gucken wir, was für dich oder deinen Stall, deine Einsteller, deine Miteinsteller, wie auch immer, gut passt. Und dann freue ich mich auf alles, was da so kommen mag. Und ja, meine Online-Angebote gelten natürlich weiterhin. Du hast schon gehört, Sprechstunde biete ich an, Online-Unterricht biete ich an. Eine Sprechstunde ist auch ganz, ganz schön, um einfach mal ein bisschen einen Blick von außen eines unabhängigen Dritten zu bekommen. Mach das also auch sehr gerne. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website. Und jetzt bin ich ein bisschen erleichtert. Ich habe über meine Anfangsgeschichte gesprochen. Schreib mir gerne, vielleicht geht es dir ähnlich. Hast du dich in was wiedererkannt? Hast du da auch so eine Änderung? Hattest du das Glück und hattest schon immer ein nettes Zusammensein und nettes Lernen und Umgehen mit dem Pferd? Schreib mir gerne in den Kommentaren hier unter dem Podcast und oder per E-Mail oder auf Instagram. Und dann machen wir die Welt einfach immer noch ein bisschen schöner fürs Pferd. Denn das Wichtigste ist ja, wie wir selber sind in dieser Pferdewelt. Denn nur so können wir sie langfristig verändern. Ach, jetzt bin ich aber wirklich leer gequatscht. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Sendung, Folge und mach's gut.